diese Emotionen, diese Gefühle kann man nicht in Worte beschreiben. Dass dieser Traum für mich wahr wird, ist unfassbar, hätte ich niemals gedacht. Herzlich willkommen im ältesten Riesenrad der Welt, wo wir heute eine Premiere haben. Denn die Frau, die heute bei uns zu Gast ist, ist nicht nur die erste, die zum zweiten Mal hier im Waggon 28 bei uns auf Sky Sport Austria ist, sondern sie ist auch die erste Österreicherin, die die Champions League gewonnen hat. Es freut mich sehr, dass sie hier ist. Ich darf sagen, willkommen zurück, Manuela Zitzberger.
Ja, danke, dass ich zum zweiten Mal jetzt mittlerweile da sein darf.
Freut uns sehr, dass Sie heute hier sind und der Grund, warum wir Sie eingeladen haben. 3 Jahre ist es übrigens her. Sie waren die dritte, die hier bei uns zu Gast war. Also ganz zu Beginn ist dieser unfassbare Champions League-Titel, den Sie gewonnen haben. Wenn wir jetzt zurückdenken, vor 3 Jahren, hätten Sie gedacht, dass das möglich ist?
Ja, insgesamt erhofft man es sich immer, aber wissen tut man es nicht. Man arbeitet sehr hart, um wirklich an große Ziele zu erreichen und dass es dann wirklich so aufgeht, hätte ich vor 3 Jahren wahrscheinlich nicht geglaubt. Aber wenn mir es jemand gesagt hat und unterschreibst, dann hätte ich sofort unterschrieben.
Nehmen Sie uns einmal mit in die vergangenen Wochen. Sie haben mit 1-0 gewonnen im Finale gegen den Titelverteidiger, gegen Barcelona. Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle waren die letzten Wochen für Sie?
Unglaublich, weil direkt nach dem Finale war ja auch national ein großes Thema und da hattest du überhaupt keine Zeit, dass du wirklich Dinge verarbeitest oder realisierst. Aber der Moment an sich war unbeschreiblich. Ich kann mich noch erinnern, ich kam mich nicht einmal an der Bank, wirklich. Ich bin auf der Bank gesessen, ich habe den Kunstrasen gestreichelt vor mir, weil ich nicht gewusst habe, wohin mit meinen Emotionen. Du möchtest Ruhe ausstrahlen, aber gleichzeitig brodelt es in dir. Dann Stina Blackstein schießt das Tor, dann weißt du wirklich nicht mehr, wo rechts und links ist. Und ja, du schaust rechts, du schaust links, du nimmst dich nur noch in den Arm, hoffst, dass die Minuten endlich runterlaufen und Schiedsrichter dann abpfeift. Und diese Emotionen, diese Gefühle kann man nicht in Worte beschreiben. Das ist, kriege ich jetzt schon fast Gänsehaut. Das ist, ja, dass dieser Traum für mich wahr wird, ist unfassbar, hätte ich niemals gedacht. Champions League zu gewinnen ist das Größte, was man auf Vereinsebene gewinnen kann. Und davon träumen so viele. Und ich habe es jetzt geschafft, das ist schon, oder wir haben es geschafft in dem Fall. Das ist schon, wow, ein Schmankerl.
Wo ist der Erfolg in Ihrer Karriere einzureihen? Ich erinnere an 2017, Europameisterschaft, ganz oben. Also Champions League überall aktuell.
Champions League ist ganz oben, obwohl ich schon sagen muss, die erste Europameisterschaftsteilnahme und dann den dritten Platz zu belegen, die ist auch fast auf einer Höhe, weil, wie gesagt, klar haben wir in dem Ausmaß keinen Titel gewonnen, damals 2017, aber was wir da erreicht haben, welche Geschichte wir da geschrieben haben, welchen Wert das quasi für Österreich, für den Frauenfußball und für jede Einzelne hatte, ist wirklich fast gleichzustellen. Aber die Champions League ist nochmal natürlich auf internationaler Ebene schon ein i-Töpfchen.
Was aber auch Fakt ist, ist, dass Sie im Finalspiel nicht am Feld gestanden sind. Sie sind auf der Bank gesessen, sind aktuell, ja schon, Sie reagieren gleich genauso, wie man sich von Ihnen erwarten würde. Sie sind aktuell in der Rollenverteilung klar die Zweite hinter Van Domselaar, weil die Trainerin René Slegers ihr den Vorzug gegeben hat. Wie war das für Sie persönlich? Ist das eine kleine Niederlage, die da auch irgendwie mitschwingt oder gar nicht?
Natürlich. Ich glaube, jeder, der in meiner Lage ist oder auch sich in dieser Lage befindet, würde es nicht als Triumph sehen. Man darf aber auch nicht, und das habe ich dann versucht, über die Wochen hinweg zu verarbeiten, gleichzeitig zu sehen, ich war 5,5 Jahre die Nummer 1, das muss man auch mal bei Arsenal London schaffen. Und habe mir da selber auf die Schulter geklopft und habe gesagt, hey, solche Momente gibt's. Vielleicht ist es ein Signal für mich selber, nochmal eine Schippe draufzulegen. Vielleicht das gewisse Etwas aus mir herauszukitzeln. Aber natürlich war es erstmal ein Schlag ins Gesicht, weil wer würde schon gerne hören, dass man die zweite Geige ist. Obwohl natürlich du als Zweite genau auch deine Rolle hast im Team, vielleicht eine andere, abgeänderte Rolle, aber trotzdem in der Mannschaft selber hast du ja die gleiche Wertigkeit wie jeder einzelne andere auch. Aber ja, das war natürlich nicht einfach und hat Zeit gebraucht. Also ich würde jetzt lügen, nach 2 Wochen habe ich das nie abgehakt, aber ich habe versucht, das Positive daraus zu ziehen, versucht, mich auf die Dinge zu fokussieren, die ich beeinflussen kann, die ich verändern kann. Und dass halt einmal Präferenzen gibt, ist klar, mich hat es auch 5,5 Jahre getroffen, dass die Präferenz auf mich gefallen ist. Jetzt ist halt nicht auf mich gefallen und versuche einfach nochmal mehr Gas zu geben, nochmal mehr aus mir rauszuholen und dann, mal schauen.
An dem Tag, wo Sie aber dann eben auf der Bank gesessen sind, war da in Ihnen vor allem jetzt, ich sage gerade beim Champions-League-Finale, dieser Antrieb, wir wollen das jetzt gemeinsam gewinnen, oder überwiegt da dann doch die Enttäuschung, dass man nicht zwischen den Pfosten steht? Wie fühlt sich das für eine Sportlerin an?
Ja, am Tag davor war es natürlich hart zu wissen, okay, man spielt nicht, hat sich aber herauskristallisiert. Aber nichtsdestotrotz, weil du ja schon eine Fußballerin bist, die jedes Mal am Platz stehen möchte. Aber sobald der Spieltag angebrochen ist, ist für mich Team first und da muss ich mein Ego hinten anstellen. Und ich glaube, das habe ich des Öfteren oder besser gesagt über die ganze Saison gezeigt. Und ja, schlussendlich stehen wir da und haben als Mannschaft den Titel gewonnen. Ob du jetzt am Platz gestanden bist oder nicht, wir sind eins und ja.
Also das fühlt sich für Sie auch so an, als wäre es auch
Ihr sicher habe ich es auch gewonnen. Also Beweis liegt ja vor uns, auch wenn man nicht spielt, ja. Titel habe ich trotzdem. Das ist ja das Schöne.
Wie war der Tag dann generell? Wie ist er dann auch ausgeklungen, wenn man dann so eine Champions League gewinnt? Das ist ja unfassbar, die erste Österreicherin, die diesen Champions League-Titel holt. Es ist nicht hoch genug einzuordnen, was sie da erreicht haben. Wie ist dieser Tag dann gefeiert worden? Von Ihnen persönlich und vielleicht auch mit dem Team?
Das Schönste war wirklich, dass mein Papa mit im Stadion war. Das hat mir schon einiges bedeutet. Meine Frau und mein Sohn waren dabei leider im Airbnb, weil es aus gesetzlichen Gründen nicht möglich war, dass Marvis eben ins Stadion kommt, weil er unter 3 Jahre war. Das hat mir natürlich ein bisschen wehgetan, aber ich habe gewusst, sie sind da und wir haben uns dann im Hotel auch getroffen. Das ist ein Moment für die Ewigkeit, unfassbar.
Ganz kurz, um noch bei Ihrem Vater zu bleiben, wenn man reinhört vor 3 Jahren in die Folge, also unbedingt da auch nochmal reinhören, haben Sie erzählt, dass Ihr Papa zum Beispiel bei den Vertragsgesprächen, glaube ich, auch immer wieder dabei war, wenn es um die Fußballvereine ging, zu denen Sie gewechselt haben. Wie war das für ihn persönlich, dort zu stehen? Haben Sie ihm angemerkt, dass das besonders emotional auch für Ihren Vater ist?
Der hat nicht gewusst, wo rechts und links ist. Der ist ja dann auch mit mir am Platz unten gestanden. Also die durften dann alle auch am Platz runterkommen, sobald Schlusspfiff ertönt ist. Und es war schon schön, die am Platz zu haben, also dass sie auch dieses Gefühl haben, mittendrin statt nur dabei zu sein. Und ich habe einfach bei meinem Papa gemerkt, der war ruhig. Der hat mich einfach nur im Arm genommen, ich habe einfach nur geweint in seinen Arm, weil ich einfach so eine Erleichterung spürte, dass er da ist. Und er ist ja mein kleiner Teddybär, der mich immer im Arm nimmt und mir so Sicherheit auch gibt. Und ja, dass er da einfach dabei war, das war so schön.
Jetzt ist es so, wenn Sie das alles beschreiben, merkt man ja, wie viel Wert das alles für Sie ist und auch Ihre Familie und wie groß das Ganze ist. Und Sie wurden jetzt schon einige Male darauf angesprochen, auf das Posting von Vicky Schnaderbeck, die sich unter anderem eben auch dazu geäußert hat, dass es zu wenig mediales Interesse gegeben hat, im Gegensatz zu dem, wie es bei einem Mann gewesen wäre. Wie hat sich das für Sie persönlich angefühlt?
Ich habe natürlich mit Vicky auch sehr viel gesprochen. Wir sind im sehr engen Austausch und bevor sie das Posting gemacht hat, haben wir auch sehr viel darüber gesprochen und ich habe gesagt, in dem Zeitpunkt, ich kann es nicht machen, ich möchte es nicht machen, weil für mich mit der Nationalmannschaft noch 2 wichtige Spiele angestanden sind und demnach war mir das wichtig, erstmal den Fokus auf den Fußball zu richten und dann in der Sommerpause wirklich meine Meinung dazu abzugeben. Und mir geht's da wirklich in der ganzen Hinsicht nicht um meine Persönlichkeit. Wenn es eine Sarah Zadrazil oder Sarah Buntigam, aber egal wer gewesen wäre, ich hätte genauso gehandelt, ich hätte genauso meine Worte gewählt. Aber Vicky hat vollkommen recht. Es geht ja gar nicht darum, und das möchte ich nochmal betonen, online wurde berichtet. Es wurde berichtet, aber wo waren die großen Schlagzeilen? Wo waren die großen TV-Auftritte?
Ja.
Und um das ist mir gegangen. Jetzt gewinnt man als erste Österreicherin, unabhängig davon, jetzt gewinnt man die Champions League, dann als erste Österreicherin. Ist das nicht Grund genug? Wie gesagt, mir ist immer nur um die großen Schlagzeilen, um die großen TV-Auftritte gegangen, nie um die Leute, die eh online berichtet haben und versucht, aus deren kleinen Bubble den größten Mehrwert rauszuziehen. Und ich glaube, wenn man wirklich in die Redaktionen schaut, dass da viele kleine Räder versuchen, den Frauenfußball Sichtbarkeit zu geben, aber alle müssen mitziehen. Von oben bis in die letzte Ecke müssen wirklich alle mitziehen, um die Sichtbarkeit zu fördern. Weil manchen, glaube ich, einfach auch manchmal die Hände gebunden sind. So ehrlich müssen wir sein.
Aber was glauben Sie, was es braucht oder wie lange es noch braucht, bis wir da ungefähr auf einem gleichen Level sind?
Was den Schwierig. Menschen betrifft? Wir haben jetzt seit 2017, wo wir den ersten Erfolg in Österreich wirklich eingefahren haben, ist jetzt sehr viel Zeit vergangen, sehr viel passiert, sehr viele Erfolge gefeiert, aber gleichzeitig auch Niederlagen durchlebt. Und ich glaube, es muss einfach in den Bereichen selber umgedacht werden. Es müssen in allen Bereichen wirklich ein Herz für Frauenfußball haben. Und anscheinend hat es das nicht ausgiebig genug, um die Sichtbarkeit krass zu fördern. Weil das, was wir aktuell haben, irgendwas müssen wir ja umdenken in den ganzen Bereichen, damit wir die Sichtbarkeit mehr bekommen. Weil viele versuchen es ja, oder viele kleine Rädchen, wie ich es gerade angesprochen habe, versuchen ja den Frauenfußball Sichtbarkeit zu geben. Aber machen sie es bis oben, bis ganz oben hin? In manchen Bereichen ja. Ich möchte wirklich jetzt, und das muss ich echt unterstreichen, nicht alle in einen Topf geben. Aber in allen Bereichen machen wirklich von Geschäftsführer bis oben, bis, weiß nicht, Verbandschef, sonst was, hat jeder wirklich das Herz für den Frauenfußball, um die gewisse Sichtbarkeit in Momenten zu geben. Und da müssen wir uns anscheinend hinterfragen, weil wenn das stattfindet, dann wären vielleicht auch große Schlagzeilen da, dann wären vielleicht auch große TV-Auftritte da. Also so versuche ich daran zu denken, aber wie gesagt, ich versuche das zu beeinflussen, was ich selber kann, versuche ein gutes Vorbild zu sein, um wirklich Sichtbarkeit zu geben, um mutig zu sein, um voranzugehen, um vielleicht auch ab und an mal medial Nadelstiche zu setzen, ob es denn einem passt oder nicht, ist mir grundsätzlich egal, weil ich versuche wirklich, ja, no regrets zu haben und wirklich zu sagen, boah, richtig cool, dass du da vorangehst, du hast mir Mut gemacht, auch den nächsten Schritt zu machen und ja. Manchmal sind auch mir die Hände gebunden.
Wir holen uns jetzt noch eine Gratulantin dazu. Wir haben nämlich eine kleine Videobotschaft mitgebracht.
Ich bin echt schwann.
Liebe Manu, ich möchte die Gelegenheit nutzen und dir auch auf diesem Weg noch einmal herzlich gratulieren zum Titelgewinn der UEFA Women's Champions League. Ein absoluter Meilenstein. Du hast als erste Österreicherin diese Trophäe in die Luft stemmen dürfen. Und du kannst wirklich sehr stolz auf deinen Weg sein, denn ich erinnere mich gerne zurück an 2011, als ich die 15-jährige Manu in der ÖFB Frauenakademie kennenlernen durfte. Dann doch über einen sehr langen Zeitraum auf deinem sportlichen Karriereweg dich begleiten durfte in unterschiedlichen Funktionen. Und deshalb bin ich auch überzeugt davon, dass du dir schon die nächsten Ziele gesetzt hast. Und dafür wünsche ich dir natürlich alles Gute und viel Erfolg.
Irene Fuhrmann hat wie immer die richtigen Worte gefunden.
Definitiv gut zusammengefasst.
Und man muss schon sagen, die hat sich schon richtig lange begleitet auf ihrem Weg, oder?
Ja, manchmal muss man das wirklich sich in den Vordergrund rufen, weil ja, 2011, das Sportinternat in St. Pölten, ist schon ein bisschen ein Zeitl her. Bin jetzt mittlerweile 29 und da hat sie mich schon eine unglaublich lange Zeit begleitet, gefördert, gefordert und ja, ist echt lange her. Boah, krass.
Man hat es natürlich auch gerade gehört, es ist für Sie auch was Besonderes zu sehen, wie weit Sie gekommen sind. Sie hat Sie lange auf diesem Weg begleitet, ist ja seit Dezember 2024 nicht mehr Teamchefin, weil man neue Impulse setzen wollte, Alexander Schriebel, der neue Teamchef der Frauen. Wie schwer war der Abschied für Sie von Irene Fuhrmann?
Ja, natürlich schwer, weil man eine unglaublich lange Zeit miteinander verbracht hat, viel durchlebt hat, viel durchwachsen hat, Erfolge gefeiert hat, aber gleichzeitig auch die Niederlagen durchlebt hat, miteinander Ära durchbrochen hat, Geschichte geschrieben hat, also viele Momente miteinander gehabt hat. Aber es ist im Sport nun mal so, wenn es mal nicht läuft oder jemand entscheidet, es müssen neue Impulse gesetzt werden, dann ist nun mal der Trainerposten der erste, wo man Veränderungen wahrnimmt und ja, Abschiede sind nie leicht und wie gesagt, ich habe ihr immer nur auf dem Weg das Beste gewünscht und dass sie für sich neue Ziele setzen kann, vielleicht ein neues Kapitel in eine andere Richtung aufschlägt oder egal, wo sie es hintreibt und wie gesagt, ich wünsche ihr nur das Beste und sie wird ihren Weg machen.
Sie haben es auch gerade erwähnt, das ist beim Nationalteam aktuell bei den Frauen eher schwierig. Europameisterschaft der Frauen war jetzt auch, Österreich war dabei nicht vertreten. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
An vielen Punkten. Vielleicht hat sich vorher schon abzeichnet, aber es war natürlich ja ein Weckruf für uns alle, dass wir uns nicht qualifizieren konnten für die Europameisterschaft. Da mussten wir alle ein paar Tage oder auch vielleicht Wochen damit mal verbringen oder sich mit sich selbst auseinandersetzen. Und da haben wir uns alle hinterfragt, als individuelle Spielerin, aber gleichzeitig als Mannschaft. Natürlich hat sich der ÖFB hinterfragt. Und es ist nicht leicht, so den einen Punkt zu finden. Wir waren einfach nicht gut genug, um es auf den Punkt zu bringen. Wir haben auf dem Platz nicht die Leistung bringen können. Wir haben die Chancen nicht nutzen können, die wir eigentlich uns erarbeitet haben. Wir waren hinten leider nicht konsequent genug. Zu viele Tore bekommen, zu einfache Tore aus meiner Sicht auch. Und da nehme ich mich selbst auch mit ins Boot. Ich glaube, jeder hatte seinen Anteil daran, warum es nicht geklappt hat. Aber jetzt nur eine Person wirklich an den Pranger zu stellen, ist komplett falsch und nicht unsere Art. Deswegen müssen wir wirklich natürlich auch schnellstmöglich Dinge umsetzen, die Rollen annehmen, die Extrameile gehen, neuen Teamspirit kreieren, weil dem, was wir 2017 oder 2022 gehabt haben, wird es so nicht mehr geben. Es wird einen anderen geben und den müssen wir als Mannschaft, als Staff, als ÖFB neu kreieren, um ein neues Feuer zu entfachen, um eine Nation zu bewegen. Und da geht es erst vorrangig, uns als fußballerisch neu zu entwickeln neue Aspekte reinzubringen. Und da versucht Alex wirklich alles Mögliche, um wirklich seine Spielphilosophie in uns hineinzubringen. Wir sind natürlich wissbegierig und offen, aber es sind viele Punkte, die wir versuchen anzugehen, wirklich hart arbeiten, damit wir wirklich bei der WM-Quali, ja, die nächste Geschichte schreiben, hoffentlich eine richtig schöne Geschichte schreiben und erstmalig zu einer Weltmeisterschaft fahren. Und das wäre für mich persönlich, aber auch für die Mannschaft, für den ÖFB selber, das neue i-Töpfelchen, neuer Impuls und vielleicht auch eine neue Ära, die beginnen kann.
Vor 3 Jahren, als wir hier über Frauenfußball gesprochen haben, waren dieselben Themen wie heute natürlich auch Thema. Wenn man im Frauenfußball tätig ist, so wie Sie und vor allem auch so ein Vorbild ist, ist das einfach auch part of the deal, dass man sich mit diesen Dingen beschäftigen muss. Thema Geld, Thema Sichtbarkeit. Was hat sich getan in den letzten 3 Jahren? Hat sich etwas getan, würden Sie sagen?
Definitiv, es tut sich immer was. Es kommt darauf an, wie schnell und wie groß. Ich finde, man geht immer Schritte, aber geht man große Schritte, kleine Schritte, geht man 4 Schritte zurück. Es ist immer, finde ich, so ein Prozess im Frauenfußball. Manchmal geht man 4 Schritte nach vor, dann geht man wieder 2 zurück, dann geht man 4 nach vor. Und manchmal sind die Schritte größer, manchmal sind sie kleiner. Aus meiner Sicht kann es immer größer und schneller gehen, bin ich ganz ehrlich. Ich bin jemand, der gerne bewegt und vorangeht und ja, da manchmal auch schnell Dinge fordert, welche aus meiner Sicht auch notwendig sind und möglich sind, weil gewisse Schritte haben mit finanziellen Aufwand nichts zu tun, weil es ja gerne meistens als Ausrede genommen wird, es ist das Geld nicht da. Aber es ist Bewegung da, meiner Sicht noch zu wenig. Es passiert was auf vielen Ecken, aber wie wir vorher schon darüber gesprochen haben, sind halt einfach in mehreren Bereichen noch nicht alle wirklich dahinter und sagen, boah, Frauenfußball kriegt die Sichtbarkeit, die sie bekommen sollte. Da müssen wir halt alle an einen Strang ziehen und deswegen können es noch größer, weiter, schneller gehen. Aber wir machen Schritte, aus meiner Sicht leider noch kleinere, aber besser kleinere als gar keine.
Arsenal hat jetzt aber einen Meilenstein gesetzt im Frauenfußball. Ja, absolut, aber jetzt wieder, nämlich vor wenigen Wochen den teuersten Transfer in der Geschichte des Frauenfußballs getätigt, und zwar mit Olivia Smith, die für kolportierte 1,16 Millionen Euro von Liverpool geholt wurde. Sind das wichtige Schritte?
Natürlich ist das ein neuer Meilenstein, der gesetzt wird, aber ich finde nicht nur das, sondern ich finde, Arsenal ist vor allem Aushängeschild, was betrifft, den Frauenfußball zu fördern und zu fordern. Wir haben jetzt, glaube ich, alle Ligaspiele im Emirates. Das ist ein unglaubliches Signal an die Welt da draußen, den Frauenfußball, an Frauen selber. Wir haben des Öfteren das Emirates ausverkauft. Wir haben gegen Lyon in der Champions League unter der Woche Late Night Game 22.000 gehabt. Also Arsenal macht irrsinnig viel für den Frauenfußball. Deswegen hat es mich umso recht gefreut, dass wir die Champions League gewonnen haben, weil es auch ein Signal an den Verein, an jeden einzelnen Mitarbeiter, Mitarbeiterin ist. Hey Leute, das macht sich bezahlt, weil ich bin jetzt 6 Jahre oder mein 7. Jahr jetzt bei Arsenal und leider haben die großen Titel immer noch gefehlt. Wir haben 2-mal einen Cup gewonnen, aber jetzt so richtig große Trophäe einzufahren, hat mich persönlich für den Verein, für die Mitarbeiter gefreut, die so viel zusätzlich investiert, was viele nicht sehen.
Eine Sache, die sich verändert hat, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, ist, dass Sie mittlerweile verheiratet sind. Damals waren Sie verlobt und einen kleinen Sohn bekommen haben, nämlich Mavis.
Ja.
Wie sehr hat sich Ihr Leben persönlich verändert und wie haben Sie sich auch dadurch verändert in den letzten 3 Jahren?
Boah, also unabhängig, dass meine Frau das Beste ist, was mir hier passiert ist und auch dann im gleichen Zug auch die Geburt meines Sohnes, ist so der Anker, den ich immer gesucht habe. Unabhängig von mir selber, aber auch so als Familie so einen Anker zu haben und jetzt so deine eigene kleine Familie zu haben, ist das Schönste, was es gibt. Und auch gleich nach dem Interview weiß ich, der Kleine wartet auf mich und mittlerweile läuft er schon, kommt auf mich zugelaufen und das war das Schönste, wo ich im Flughafen angekommen bin und der Kleine läuft mit so einem Luftballon auf mich zu. Das sind Momente, die prägen dich und da wirst du auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und das sind schon so Sachen, wo man dann nochmal überlegt, wie macht man es in Zukunft.
Aber es ist schon unfassbar schwer, weil ihre Frau ja in Gescher wohnt, also in Deutschland, ist in Deutschland geblieben, hat eigentlich überlegt, ob sie zu ihnen nach England zieht, aber aufgrund ihrer Mutter, die verstorben ist, sind sie dann in Deutschland geblieben. Wie schwer ist es, eine Fernbeziehung, Fernehe mit Kind zu führen? Wie groß ist die Herausforderung? Wie oft fühlen sie sich alleine?
Ja, natürlich, sobald sie weg sind, ist das Loch natürlich groß. Also die ersten 2 Tage ist meistens richtig schlimm. So, du kommst nach Hause und auf einmal ist keiner da, keiner quietscht, keiner schreit, keine Windeln müssen weggewechselt werden. Oder auch die Abende, wo du dann wieder alleine auf der Couch liegst. Das ist schon nicht leicht, aber wir haben gewusst, worauf wir uns einlassen. Ich habe offen mit meiner Frau kommuniziert, direkt von Anfang an, wie meine Lebenssituation ist, was möchte ich, wo möchte ich hin. Und ja, es ist dann immer ein Stück weit anders, wenn man dann wirklich in der Situation ist. Aber es geht vieles um Kommunikation. Also wirklich offen und ehrliche Kommunikation zu haben und gleichzeitig auch Kompromisse zu finden. Und da, wo eben ihre Mutter leider verstorben ist, meine Schwiegermama, das war natürlich eine schwierige Zeit, da hat sie vorher schon gesagt, sie können es sich vorstellen. Aber dadurch, dass ihre Mutter weggebrochen ist, hat sie gesagt, kann sie das emotional nicht wegzuziehen. Und ich habe gesagt, ich bin die Letzte, die dich irgendwo hinzwingt, und haben halt dadurch ein Familienmodell gefunden, das für uns passt.
Wie groß war die Hürde dieses Verlustes für Sie auch als Ehepaar? Sie haben ja 2 Wochen danach geheiratet, nachdem sie verstorben ist.
2 Monate, also im April ist sie verstorben, im Juni haben wir geheiratet. Nicht, also das war, ich habe meiner Frau auch die Frage gestellt, ich so, möchtest du, ich verstehe es, wenn du sagst, du kannst es emotional nicht. Und sie hat gesagt, nein, wir machen das, und das möchte sie auch. Und natürlich ist ihrem Vater auch nicht leicht gegangen an der Hochzeit selber. Das Krasse war aber an der Hochzeit selbst, dass es zuerst geregnet hat, und dann sind wir nach drinnen in die Location gewechselt, und als wir beide beim Altar vorne standen sind, war es dann auf einmal so, dass hinten die Sonne aufgegangen ist. Und da habe ich selber Gänsehautmoment gehabt, weil irgendwie war das so schön, dass dann, dass irgendwie war es so ein Signal, alle sind jetzt da. Und jetzt können wir uns das Ja-Wort geben. Aber natürlich war es für uns als Ehepaar schwierig, weil ich war in London zu der Zeit. Ich habe versucht, mit dem Verein offen und ehrlich zu kommunizieren oder gleichzeitig auch mit dem Nationalteam, dass meine Frau mich braucht. Und ich habe Tage auch mal frei bekommen, weil ich einfach mal nach Deutschland geflogen bin. Habe da großes Verständnis vom Verein bekommen und haben dann einen Weg gefunden, um auch örtlich da zu sein. Und ja, aber leicht ist nie, eine Mama nicht mehr zu haben. Ich möchte es mir nicht vorstellen können, weil ich zum Glück, ich habe meine Mama noch. Aber ja, es tut mir nach wie vor weh, dass das so eingetroffen ist. Es bricht mir das Herz, meine Frau so am Boden zu sehen, weil Mama ist die Mama. Und auch wenn ich die Ehefrau bin, die Mama zu ersetzen, auf eine gewisse Art und Weise kann ich nicht und möchte ich auch gar nicht, weil den Ehrenplatz soll sie immer behalten und wird sie auch immer behalten.
Wie hat Ihr Kind, Mavis, Ihr Sohn, Ihr Leben verändert und Sie als Person?
Boah, er hat mich wirklich nochmal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, so die Perspektivenveränderung, also wirklich so das Leben nochmal auf seiner Augenhöhe zu sehen. Ich finde, das ist das Schöne, diese Perspektivenveränderung, die man hat, und manchmal einfach im Hier und Jetzt zu sein. Wirklich Handy beiseite und einfach jetzt spielt er oder wir planschen im Wasser, und es ist egal, was in einer Stunde ist, ob ich ein Interview habe, ob ich woanders hinfahren muss, ob ich arbeiten muss, ist doch egal. In der Stunde bist du präsent und da zählst einfach du als Person und nicht welche Werte du hast, sondern einfach nur die Aufmerksamkeit und Liebe, die du ihm schenkst. Und das ist wirklich schön.
Den Prozess als gleichgeschlechtliches Paar, ein Kind zur Welt zu bringen, ist natürlich mit vielen Hürden auch verbunden. Wie, Sie haben ihn jetzt auch adoptiert, vor ein paar Wochen habe ich gesehen,
25.
also offiziell.
6. war der Gerichtstermin und da wurde beschlossen, ich darf meinen Sohn adoptieren, aber da wurde es dann besiegelt. Ja.
So schön.
Ich habe dann mehr geheult. Ich habe geheult. Ich meine, für mich ist mein Fleisch und Blut, für mich ist mein Sohn. Ich habe gesagt, egal wie lange das dauert, und wenn ich zum Notar gehe und was aufsetzen lasse, da fahrt für mich die Eisenbahn drüber. Aber trotzdem, ich war in einem Raum drinnen, wir stehen dann auf und er hat dann Spaß. Aber er hat sich, das fand ich irgendwie auch schön vom Richter, dass er da so gesagt hat, also gesagt, es tut ihm leid, dass ich den oder dass wir den Weg noch gehen müssen, und hat den Prozess schnell abgewickelt. Und dann hat er witzigerweise, hat er gesagt, steht's jetzt auf für den öffentlichen Bestätigung, oder wie man das sagt. Und dann so, sie dürfen jetzt ihren Sohn küssen. Und das war, also meine Augen waren schon so glasreck und ich bin raus aus dem Raum, und in dem Moment wollte Marvis dann auch zu mir und hat mir so eine Umarmung gegeben, und da war es für mich vorbei. Also da war es für mich vorbei. Ich habe so geheult, weil einfach so eine Erleichterung, eine Last abgefallen ist, dass ich endlich auf dem Papier seine Mama sein kann, weil ich kann nichts, und ich kann weder einen Reisepass abholen, noch kann ich einen Arzttermin irgendwas machen, du kannst dir nichts entscheiden. Und ja, leider mussten wir den Weg noch gehen. Ich würde es mir auch anders wünschen, aber ja, für mich war das jetzt notwendig.
Welche Werte wollen Sie ihm mitgeben, die Sie gelernt haben und vielleicht auch Ihre Frau in Ihrem Leben? Welche Werte wollen Sie ihm vermitteln?
Grundsätzlich, er soll sich selbst sein. Er soll wirklich in die Welt hinausgehen, ja, sich selbst treu bleiben. Ich finde, er soll selbstbewusst sein, er soll mutig sein, er soll abenteuerlustig sein. Humorvoll. Ich glaube, sein Schmäh darf er nie verlieren, weil das ist das, was uns auch Familie gefühlt auszeichnet oder jetzt auch ihn auszeichnet. Aber so Großträumen, Großleben, also so dieses, was ich grundsätzlich verkörpere, möchte ich ihm alles mitgeben. Deswegen mache ich auch gewisse Schritte, dass er sieht, schau, Mama ist genauso mutig, die traut sich, Nadelstiche zu setzen, ihre Stimme zu nutzen, trotzdem Fußballerin zu sein, aber trotzdem Familie zu haben. All das, was ich hier durchlebe, möchte ich ihm mitgeben. Und lass davon niemanden sagen, dass irgendwas nicht geht. Mach einfach.
Wir hoffen ja auf jeden Fall noch, dass wir sie bis zur WM 2027 am Fußballplatz mit Handschuhen sehen. Aber für danach, gibt's eine Wunschvorstellung, wie ihr Leben aussehen würde, auch beruflich?
Boah, das ist immer noch so lange hin. Ich finde, das kann man schwer im Fußball sagen. Fußball ist schnelllebig, Familiensituationen können sich verändern. Und da denkt man eher von Vertrag zu Vertrag. Und grundsätzlich ist es schon so, dass ich sage, jetzt mal bis zur 27, das wäre ein unglaublich großes Ziel, mit Österreich zu einer WM zu fahren. Und was danach passiert, fühlt man auch vielleicht so ein Stück weit. Natürlich, vorher wir schon mit Familie diskutiert oder viel gesprochen, geredet. Aber ja, jetzt ist es aktuell so, wie es ist. Und ja, ihr erfahrt eh genug, früh genug, wenn sich irgendwas ändert. Ne?
Gut, dann würde ich sagen, danke, dass Sie erneut hier waren zum
Gerne.
Zweiten Mal. Es hat wieder genauso große Freude gemacht wie beim ersten Mal. Und natürlich gibt es jetzt noch einen Eintrag.
Es war genauso heiß wie letztes Mal.
In unser Gästebuch der Riesen. Es ist sehr warm hier, meine Damen und Herren, falls es interessiert. Dafür machen wir jetzt zuerst ein Foto für unseren Eintrag.
Mit, also,
bitte natürlich, unbedingt.
Also Schultern zurück, sonst schimpft die Mama.
Die Mama wird zufrieden sein.
Und wie man es in England macht, XX.
So, bitteschön.
Sieht man Wien von oben, wird man dich loben. Alle guten Dinge sind drei Fragezeichen. Schön war's, wie immer. Manu, kiss, kiss.
Wir freuen uns drauf und freuen uns, Sie weiter zu verfolgen. Sie sind eine Bereicherung für den österreichischen Sport, für die österreichische Sportwelt. Und danke, dass Sie sich noch einmal die Zeit genommen haben, mit uns durchs Rad zu fahren. Und meine Damen und Herren, schön, dass auch Sie wieder mit dabei waren bei uns im Waggon 28. Bis bald. Dankeschön.
Danke auch.